Weißt du übrigens, was richtig belastend ist? Ich traue mich nicht mehr, den Off-Text mitzuschreiben, wenn wir zusammen was anschauen.
Warum?
Ja, weil ich dann zurückspulen muss. Ich traue mich das nicht mehr.
Warum?
Weil du das nicht erträgst. Wenn ich das nochmal zurückspule und dann quasi aufhalte, dass du schnell wieder ins Bett kannst.
Das ist eine Lüge, Dennis. Ich habe mich noch nie beschwert, als du zurückgespult hast.
Doch.
Nein.
Ich muss ja dann pausieren, dann muss ich mitschreiben. In dieser Woche bei Prominent getrennt zum Beispiel.
Vor allem, dass du dich nicht traust, als wäre ich so eine Hexe, die dann so richtig böse wird einfach.
Ja, jetzt ist das Mikrofon wieder an, da passiert es natürlich nicht. Ja, und damit einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen bei Fernsehen für alle. Schön, dass wir uns nach so kurzer Zeit wiedersehen, denn die letzte Folge kam, glaube ich, am Ostermontag regulär raus, nachdem sie eigentlich am Karfreitag hätte kommen sollen. Aber wir haben uns länger Zeit gelassen, tatsächlich mit dem Release. Das hat religiöse Gründe, aber auch Gründe, dass ich einfach nicht da war übers Wochenende und wirklich an jeder freien Sekunde, die ich hatte im Wochenende, versucht habe, die Folge zu schneiden. Und das hat leider nicht so schnell geklappt, wie ich dachte. Und dann war sie am Montag da. Aus dem aus irgendeinem Regionalzug, war gerade wahrscheinlich auch an der Grenze von Österreich zu Deutschland, da hat es dann geklappt, dass ich dann die Folge irgendwann hochgeladen habe. Deswegen, ja, sie ist da, hört sie euch an, alles zur Passion. Das gab es letzte Woche, jetzt haben wir eine völlig neue Folge und einen völlig neuen Gast. Heute ist nämlich Anni da.
Hallo.
Sitzt mir gegenüber, ist mir aber am liebsten, weil dann ist der Schneideaufwand am geringsten.
Das ist doch optimal.
Und ich freue mich natürlich auch, dass du da bist, weil du kannst natürlich mit mir über einige Sachen heute reden. Wir reden über Prominent getrennt. Wir haben News zu The Masked Singer.
Oh.
Wann geht's los mit der neuen Staffel?
Ich habe gar keine Ahnung.
Am Samstag. Morgen geht's los. Und wir müssen zu Beginn aber trotzdem natürlich reden. Big Brother gibt's auch noch. Aber zu Beginn müssen wir trotzdem reden über die News über Oster natürlich. Hast du LOL gesehen?
Ja, habe ich tatsächlich die ersten beiden Folgen.
Ja, du fragst mich, worüber wir reden. Ja, keine Ahnung. Das Event über Ostern war natürlich die Auferstehung von Stefan Raab.
Ja.
Natürlich.
Unser
Jesus, da kam am Freitag ein Video raus, was die Leute überrascht hat, was uns auch überrascht hat. In dem Video war Elton zu sehen, der über einen kleinen See gerudert ist, am Ufer des Sees. Saß ein Mann, den man nicht mit Gesicht gesehen hat, aber dieser Mann war Stefan Raab, mit dem er da gesprochen hat. Stefan Raab hat Elton sozusagen eine Challenge gegeben, weil Elton hat sich so gewundert, ja, du kannst jetzt nicht für immer nichts machen und was ist denn jetzt los und so. Und dann hat Stefan Raab eben gemeint, wenn ich so und so viele Follower bekomme bei Instagram, dann mache ich wieder was. Das war die offizielle Ankündigung und zwar 9 Millionen war die Marke, die er genannt hat. Es kam irgendwie, weil er irgendwie sich mit hier
Pamela Reif
verglichen hat. Und man hat so gedacht, okay, was ist jetzt los? Mysteriöses Video.
9 Millionen ist schon sehr hoch gegriffen. Ich würde behaupten, dass es keinen deutschen Creator gibt, der so viel hat. Also Pamela Reif ist ja da, glaube ich, eher die Ausnahme, weil die ja auch weltweit bekannt ist.
Wir reden ja seit Jahren eigentlich, seit mittlerweile 5 Jahren, in denen es diesen Podcast gibt, über das Stefan Raab Comeback. Und immer wieder gab es ja Soft Comebacks mit irgendwelchen Sendungen, die er dann als Produzent gemacht hat. Und dann ist er ja auch beim Free ESC, muss man ja sagen, einmal schon wieder nicht zu sehen gewesen. Aber da hat er doch auch an der Ukulele irgendwas gespielt. Da gab es so einen Intermediary Act, wo er dann irgendwie auch zu sehen war.
Ja, ich erinnere mich dunkel.
Irgendwas Kleines gab es da auf jeden Fall. Dann hat man immer wieder bei Fame Maker, bei eben dem Free ESC und so hatte man immer wieder, auch bei täglich frisch geröstet, wir erinnern uns, immer wieder diese Einblendung, Stefan Raab sitzt gerade in der Regie und isst Chips und so, man hat immer wieder geteased so, aber es war eigentlich immer klar, er macht nichts mehr. Seit Jahren vertrete ich ja die Meinung, dass ich jetzt auch nicht jetzt hinfiebere auf dieses, also falls es dann irgendwann mal wieder kommen sollte, auf dieses Comeback von Stefan Raab, also ich habe jetzt nicht diese unglaubliche Sehnsucht, ich habe eigentlich nur die Sehnsucht, also wenn man mal das nüchtern betrachtet, was hat Stefan Raab geil gemacht? Also was, oder was hat Stefan Raab geil gemacht? Nee, was waren so die Sendungen, die wirklich auch heute noch geil sind, woran man sich gerne erinnert? Wünscht man sich jetzt wirklich eine TV-Total-Stock-Car-Challenge zurück? Wünscht man sich wirklich das, okay, gibt's wieder. Es gibt fast alle Shows wieder mit Sebastian Puffpaff, aber wünscht man sich wirklich die meisten dieser Raab-Shows wieder. In der Form mit Stefan Raab von damals, in der Spätphase, die letzten 10 Jahre und so weiter. Da sage ich nein, diese Sendungen sind voll nostalgisch verklärt, diese ganzen Samstagabend-Event-Shows und so, Dauerwerbesendungen und so weiter. Ich brauche die nicht unbedingt zurück. Das einzige, zwei Sachen. Einmal Schlag den Raab, finde ich immer noch geil, schaue ich immer noch die alten Folgen, würde ich jederzeit wieder direkt so nehmen. Und das zweite wäre ESC powered by Stefan Raab.
Ja.
So. Das sind die zwei Sachen, die ich zurück, alles andere brauche ich nicht mehr. Schlag den Raab funktioniert ja nur als regelmäßiges Format wieder. Mhm. Das würde er nicht machen, denke ich nicht. Deswegen fand ich das unrealistisch. Und dass er den ESC wieder übernimmt, das kann immer noch sein, ne? Kann theoretisch immer noch sein, dass da irgendwas mit dem ESC vielleicht passiert und dass er da wieder Lust drauf hätte. Aber auch das war jetzt zumindest jetzt nicht für dieses oder nächstes Jahr, wie man ja hört, ist der MDR da ja ganz vorne dabei im Rennen um den ESC nächstes Jahr. Unrealistisch. Deswegen, was auch immer da kommen sollte, kommen könnte und so, ich war nicht so ganz heiß drauf.
Ja. Mir geht es auf jeden Fall ähnlich, was die Shows betrifft. Also ich brauche seine Shows jetzt nicht unbedingt zurück. Aber irgendwie war ich schon so ein bisschen hyped. So, Stefan Raab kommt zurück und keine Ahnung, er teast es mega an. Und das war einfach so, ich glaube nicht mal die Tatsache, dass er zurückkommt, sondern einfach, was das ausgelöst hat, so im Internet. Dass er irgendwie so sich jeder angesprochen gefühlt hat und sei es Serkan, der irgendwie plötzlich voll auf Stefan Raab abgeht oder keine Ahnung, so jeder, also in jedem Alter fand das irgendwie geil, dass dieses Video rauskam und ich glaube, das fand ich einfach so ein cooles Gefühl, so okay, das ganze Internet ist jetzt da hooked und will wissen, was da passiert.
Die Stimmung rund um das Video fand ich eigentlich eher mittelmäßig, also die war jetzt nicht so um Gottes Willen, der Heiland ist wieder da. Also es gab auch diese Leute, aber ich finde die, also zumindest in meiner Bubble, so die Leute waren eher so, okay, was kommt jetzt? Passt Stefan Raab noch in die Zeit und so, der Humor und so, passt das alles noch rein? Können wir auch gleich nochmal drüber reden. Da war jetzt nicht so super viel Euphorie sofort da, weil er eben ja nicht richtig weg war durch die ganzen Shows.
Ja, also Euphorie war es auch nicht durch die Bank, aber einfach dieses, was passiert da, was hat es damit auf sich und dieses Theorienspinnen und war ja auch angekündigt, 3 Tage hat man Zeit und ja, okay, in 3 Tagen ist der 1. April, so wie ernst kann man das Ganze nehmen? So, das war einfach geil.
Wir haben es auf jeden Fall mal erwähnt, dass Stefan Raab und Daniel Rosemann, der Explosiven-Chef, ja eine gemeinsame Produktionsfirma gegründet haben vor einiger Zeit. Wenn man das natürlich auch noch weiß, dann weiß man auch, der greift gerade so ein bisschen neu an. Er hat ja mit RTL sowieso jetzt einen ziemlich starken neuen Partner mit diversen Shows, die da jetzt laufen und so. Das ist auf jeden Fall keine so enge Beziehung mehr zwischen Raab und ProSieben. Deswegen, ja, weiß man, da ist ein gewisses Marketingpotenzial natürlich drin, weil er muss jetzt gerade wieder so ein bisschen präsenter sein, weil er eben einfach eine wichtige Produktionsfirma gerade gegründet hat und die natürlich ein bisschen Anschub braucht und was auch immer er da produzieren will, das braucht natürlich jetzt Werbung. Und er ist natürlich das, was er meistens zieht. Die erste Produktion, die bestätigt wurde, ist ja das EM-Studio bei RTL, was dann zur EM laufen wird. Das wird komplett von dieser neuen Produktionsfirma produziert werden. Elton moderiert und wird so der Gegenentwurf sein zu dem, was auf ZDF und ARD eben läuft, die Fußballübertragung und so. RTL überträgt auch ein paar Spiele, wird aber dann eben täglich um 20.15 Uhr eben eine eigene Show haben mit Elton, Jan Köppen und so weiter. Da weiß man schon, okay, er hatte was anzukündigen. Vielleicht ist es auch nur das. Vielleicht will er nur dieses EM-Studio irgendwie nochmal pushen. Also ich habe schon ein ganz leichtes, ziemlich starkes Gefühl gehabt, dass es sich um irgendeinen Marketing-Move handelt, weil er eben gerade was zu verkaufen hat natürlich. Deswegen, ich war super vorsichtig bei der ganzen Geschichte. Mhm. Und eben dazu kommt eh noch, dass ich nicht so richtig euphorisch war für Stefan Raab Comeback und so weiter. Deswegen habe ich gar nicht so sehr in diese Theorien so reingeschaut, ehrlich gesagt. Ich habe dann nur so ein bisschen im Nachhinein jetzt in Vorbereitung auch für den Podcast gemacht. Aber du hast schon gesagt, 3 Tage waren dann angekündigt. Man hat dann natürlich auch verfolgen können in Echtzeit, wie sich seine Followerzahl verändert. Er hatte ja davor ein paar hunderttausend oder so. Zielvorgabe war 9 Millionen und jetzt steht er bei 2,6 oder sowas. Oder irgendwie sowas. Ja, man hat es recht schnell gemerkt, dass es nichts wird eigentlich.
Nein, ne? Also es war ja von vornherein schon klar, dass es nicht klappt.
Aber glaubst du, dass er, wenn das geklappt hätte.
Ich glaube, das war von vornherein klar, dass das nichts wird.
Ja, aber stell dir mal vor, irgendwie kommt jetzt Frank Thelen und spendiert wirklich Fake-Follower en masse. Das hat einfach diese 9 Millionen. Oder das Internet legt zusammen 9 Millionen Fake-Follower oder sowas. Es wurde ja nirgendwo, steht da irgendwas Kleingedrucktes, von wegen, das geht da nicht oder so. Aber wenn da irgendwas passiert wäre, wodurch diese 9 Millionen geknackt werden würden, also es ist natürlich jetzt so, er kommt ja zurück. Das heißt, also wir kommen ja gleich dazu, was dann angekündigt wurde, aber dann hätte er wahrscheinlich das als Comeback verkauft wahrscheinlich. Also wahrscheinlich so oder so, das Ende war ja eindeutig klar.
Ja, ich glaube auch, das war ihm egal, ob das jetzt geknackt wird oder nicht. Wahrscheinlich hätte er die 9 Millionen mitgenommen, einfach so, weil es eine geile Zahl ist, die man da stehen hat, aber es wäre ihm egal gewesen.
Ja. Ja, er hat jetzt auf jeden Fall mehr Follower, das heißt, er kann, was auch immer er für andere Shows hat, dort besser vermarkten natürlich, mehr Follower. Die hätte er sonst auch erreicht wahrscheinlich, wenn er nicht diese Follower gehabt hätte, aber naja, auf jeden Fall hat man auf den Sonntag gewartet und natürlich war das kein Video, was jetzt am Sonntag selbst produziert wurde, sondern auch das war natürlich schon vorproduziert und wieder selbe Setting, Aiden kommt da über den Weiher geschwommen, hätte ich fast gesagt, gerudert und sieht dann wieder Stefan Raab, sagt ihm, knapp nicht geschafft, aber knapp daneben ist auch vorbei, sagt dann Stefan und dann komme ich nicht zurück, so, kein Comeback, aber Elton schlägt ihm so ein paar Sachen vor, die er doch eventuell nochmal machen könnte. Und dann landen sie bei dem Kampf gegen Regina Halmich, dem Boxkampf, den er ja schon zweimal gemacht hat und verloren hat. Und da sagt dann Stefan, dass er das nochmal machen würde. Mhm. Und nochmal machen wird. 1. April trotzdem, deswegen immer noch Vorsicht bei der ganzen Geschichte. Aber es war dann im Video ja selber noch drin, morgen beginnt der Vorverkauf. Ja. Das heißt, man wusste, okay, dann schauen wir mal, ob der Vorverkauf wirklich startet, ob es ein April-Scherz ist oder nicht. Und tatsächlich ist der Vorverkauf gestartet. Deswegen wird das Ganze vermutlich stattfinden. Was noch nicht ganz klar ist, weil eben keine Heimat im Fernsehen für diesen Kampf da ist, wo der ganze Kampf laufen wird, ist es überhaupt TV-Kampf? Also kann ja auch sein, er hat ja schon so Bühnenshows in der Zwischenzeit mal gemacht, wo eben nichts übertragen wurde. Steht auch noch zur Debatte. Regina Halmich hat dann auch irgendwann angekündigt, ja, das stimmt wirklich, wir kämpfen wirklich. Und ja, jetzt steht fest, es wird am 14.09. Genau, wird es den dritten Kampf zwischen Stefan Raab und Regina Halmich geben. Stefan Raab ist mittlerweile 57 Jahre alt und man hat ihn ja dann auch ganz kurz gesehen mit so einem Fatsuit und mit so einem Knete im Gesicht. So. Am Ende war die Frage, musst du trainieren? Nee, kriege ich auch so hin oder sowas in der Art. Ja, und jetzt ist das alles, was bekannt ist. Keine TV-Heimat da, auch nicht wirklich klar, sozusagen, ob es was dazu gibt. Also gibt es eine Vorbereitungsshow, gibt es irgendwas anderes? Und es wurde ein neues Mysterium natürlich jetzt ins Leben gerufen durch diese Fuß, durch diese Buchstabenreihenfolge, ja, die auf seiner Kappe stand und die davor irgendwann schon mal präsent war. Einige haben dann auch rausgefunden, so auf Ex und so, dass er und seine Firma sich das haben sichern lassen, diese Marke an dieser Buchstabenreihenfolge. Moment, ich habe sie hier. NWSDWH. NWSDWH.
Meine liebste Theorie ist, dass das heißt, na, was soll das denn heißen?
Genau. Das ist auch ich habe den RTL-Artikel angeklickt vorher, die am häufigsten genannte Antwort. Na, was soll das denn heißen? Ansonsten haben die UserInnen noch gemutmaßt, niemals wird sich das wiederholen. Na, was suchst du wieder hier? Neue Wochenshow demnächst wieder hier. Nie wieder so dick wie heute. Nie wieder sollen die Wunden heilen. Okay. Na, wen Stefan da wohl haut? So, das. Ja, das sind die Theorien, um was es da gehen könnte. Es kann halt Red Herring sein, dass man da irgendwie die Leute nur irgendwie raten lassen will. Und dann heißt es eben, na, was soll das denn heißen? Kann sein, dass na, was soll das denn heißen, auch eine neue Show ist. So, wer weiß. Auf jeden Fall hat das dann so ein bisschen übernommen als neue Theorie, Maschine. Was steckt da jetzt dahinter? Aber der Boxkampf an sich, habe ich das Gefühl gehabt, wurde auf jeden Fall recht mäßig aufgenommen. Ja.
Also, ich muss auch
die Leute
sagen,
haben gar keinen Bock drauf.
Ich war auch so, okay. Und dafür jetzt den Auftritt, also war es das jetzt? Also wirklich sehr unspektakulär.
Also ich glaube, er hat da halt mega Spaß dran. Er will wahrscheinlich irgendwie wieder in Form kommen. Er trainiert privat und hat dann diesen einen Kampf, vielleicht auch diesen einen Kampf, wo er eben keine Interviews drumherum geben muss, sondern einfach nur in den Boxring steigt, da seine paar Runden kämpft und dann wieder rausgeht. Keine Interviews, kein nichts, so, also wirklich gar keine Show drumherum. Er wird nicht begleitet beim Training, er hat einfach nur diesen einen Kampf und geht dann wieder. So, das ist für ihn so ein Rahmen, der irgendwie möglich ist, wo er sich dann eben nicht groß äußern muss. Er muss keine Promo machen, er muss keine Trailer produzieren und so weiter. Einfach nur, er kämpft und geht wieder weg. Das kann ich mir deswegen vorstellen, dass es für ihn sehr attraktiv ist, weil er, glaube ich, überhaupt gar keinen, also er hat ja anscheinend keinen Bock mehr auf diese Öffentlichkeit, außer halt einmal wieder zu boxen. So. Und das ist halt so ein Mittelweg, dass man sagt, okay, ich mache diese sportliche Herausforderung einfach nochmal, hole mir die Mörderquote natürlich, die es bedeuten wird. Das ist ja lustigerweise ziemlich genau der Slot im Kalender, den jetzt die letzten Jahre Wetten, dass hatte.
Stimmt.
Ja, wobei, Wetten, dass war dann noch ein bisschen später, glaube ich, aber gibt es ja dann in diesem Jahr nicht so und dann übernimmt es so ein bisschen im Herbst wahrscheinlich diese Rolle. Kann ich mir gut vorstellen, dass es sehr, sehr gut laufen wird, wo auch immer es dann unterkommt im TV, wenn es denn im TV unterkommt. Und ja, dann hat er da relativ wenig Risiko sozusagen, das zu machen. Er muss da nicht sich für seinen Humor rechtfertigen oder andere Sachen, sondern es geht einfach nur straight um Sport.
Finde ich jetzt langweilig, aber gut. Soll er machen. Ja.
Ich weiß nicht, ob ich aber glaube, dass das schon war, weil eben diese Produktionsfirma da ist. Und diese Produktionsfirma muss ja was anderes machen, außer dieses eine Event veranstalten. Mhm. Und das EM-Studio, klar, werden die Sendungen ohne Stefan Raab machen. Also ich glaube, dass dieses NWSDWH etwas bedeutet. Ich glaube nicht, dass es einfach nur so ein Red Herring ist. Ich glaube schon, dass es irgendeine Art von Sendung ist oder irgendwie. Da steckt, glaube ich, noch irgendwas dahinter. Denke ich schon. Weil immer noch dieses Mysterium aus dem ersten Video auch da ist, mit diesen Elten sagt 3 Tage. Er zeigt aber nur mit den Fingern 2. So irgendwas, da war ja auch irgendwas noch komisch. Und ich glaube, da ist irgendwas noch im Busch. Ohne dass es mich jetzt super triggert, herauszufinden, was es denn ist, aber ich glaube, da kommt noch irgendwas. Ich weiß nicht, ob es Steffen Raab notwendigerweise dann vor der Kamera ist, aber ich glaube, irgendeine Art von Show wird da schon noch kommen, weil, wie gesagt, die Produktionsfirma muss irgendwas machen und irgendwas Neues machen. Die können nicht nur Sachen, sie können eben gar nicht mehr Sachen zurückholen, weil da die Rechte einfach bei Brainpool liegen. Ich glaube, das war es noch nicht. Wie Uli Hoeneß sagen würde, das war es noch nicht. Ja. Und dann kam noch ein Video. Dann kam nämlich noch, ich glaube am Montag kam das dann. Dann kam der Anzeigenhauptmeister mit seinem Video. Und das hat dann ja nochmal alles ein bisschen nochmal mysteriöser gemacht, weil, also da blicke ich selber noch nicht ganz durch, wie das alles funktioniert. Also der Anzeigenhauptmeister, eine Figur aus, also ein echter Mensch, den Spiegel TV begleitet hat vor 2-3 Wochen, sehr großer Internet-Hype ausgebrochen und den Menschen sehr zweifelhaft, was der Spiegel da gemacht hat, dass man den 18-Jährigen in diese Position bringt, dass er da irgendwie auf einmal zum einerseits beliebtesten, aber andererseits auch gehasstesten Deutschen gerade irgendwie macht. Kann man darüber diskutieren. Er ist zu sehen in einem von ihm hochgeladenen Video, wie er mit seiner Anzeigenhauptmeister-Uniform da irgendwie durch den Wald fährt, in diesem Setting da drin ist, in dem Elton und Steffen Raab auch waren. Er schreibt sich ein Nummernschild auf, Kölner Nummernschild, SR, Steffen Raab. Und dann war man so, da gab es schon erste Theorien, ist der Anzeigenhauptmeister eine Figur, die Steffen Raab sich ausgedacht hat? Geht dieses Mysterium jetzt weiter? Hängt es mit dieser Buchstabenreihenfolge zusammen? Oder was ist jetzt genau los? Weil das eben so kurze Zeit danach entstanden ist, dass man eigentlich nur denken könnte, da muss ja irgendwas geplant sein. Da gab es Leute, die wieder herausgefunden haben oder zumindest sich zusammengereimt haben. Das, was der Anzeigenhauptmeister da gemacht hat, ist gar nicht so aufwendig. Da hat er die Stock-Footage-Software genommen. Da hat er das und das bei KI gemacht und so. Dann geht es ja relativ schnell. Trotzdem ist es für mich super. Also ich verstehe den Anzeigenhauptmeister sowieso als Person noch nicht so ganz. Weil hat der ein Team, was ihn irgendwie managt oder ist er einzeln und dann hört man immer wieder, jetzt liegt er wieder im Krankenhaus, weil er zusammengeschlagen wurde. Am nächsten Tag steht er wieder irgendwo in Coburg und macht da irgendwie. Ja. Also ich verstehe es nicht, weil der ist doch jeden Tag.
Der ist jeden Tag woanders.
Ja, ist jeden Tag woanders, dann ist er wieder zusammengeschlagen worden, dann gibt es wieder irgendwie super viele Mitleidsbekundungen, dann ist er wieder hier im Video. Und jetzt hat er da so, also auch wenn das mit KI gemacht ist und auch wenn das mit mit Stock-Footage irgendwie
da
gemacht
ist. Aber trotzdem muss ihn ja jemand gefilmt haben. Und das war ja, von der Qualität war das doch viel besser als seine normalen Videos.
Ja, wie gesagt, da kannst du dann auch mit Stock-Footage und was weiß ich da noch nachhelfen. Aber das muss auf jeden Fall von einem Team doch gemacht sein. Also das kann ja nicht er selbst gemacht haben mit 18, der irgendwie nichts macht außer Fahrrad fahren den ganzen Tag und Anzeigen aufschreiben. Also irgendwas ist da schon los. Ich kann mir vorstellen, dass es völlig unabhängig von Raab ist und einfach nur, weiß ich nicht, irgendeine Werbeagentur oder irgendjemand, sein Management, was weiß ich, vielleicht hat er jetzt eins, hat sich den geschnappt und hat gesagt, so super, Hype gerade, dieses Video von Raab, machen wir da schnell noch was dazu in dem Stil, dann können alle rätseln, wie wir es jetzt gerade machen. Die Steffen-Raab-Theorie, dass er irgendwas damit zu tun hat, kann ich mir kaum vorstellen, weil es überhaupt nicht sein Ding ist, glaube ich. Also das war ja noch nie irgendwie. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass Stefan Raab und Rosemann, dass die da irgendwie diesen neuen Hype im Internet platziert haben oder so. Oder dass die das irgendwie auch checken oder dass die da Bock drauf haben. Das ist überhaupt nicht Stefan Raabs Ding, glaube ich so.
Der Anzeigenhauptmeister hat ja jetzt auch gepostet, er hört auf.
Ja, aber dass er seine Dienste quasi sämtlichen Städten und Gemeinden zur Verfügung stellt und man ihn quasi für Geld buchen kann.
Ja, aber das TikTok-Video war schon sehr traurig.
Ja.
War eine Minute einfach nur, ich höre auf schwarzem Hintergrund.
Ja.
Ich glaube nicht, dass da mehr dahinter steckt, ehrlich gesagt. Also hinter der Figur schon, weil ich keine Ahnung habe von diesem Typen, der verwirrt mich. Aber ich glaube nicht, dass das connected ist mit Raab.
Ja, okay, wir können noch eine Sache tun. Das regt mich nämlich auch ein bisschen auf, dieses Stefan Raab passt nicht mehr in die Zeit oder so. Das, also ich verstehe.
Aber schon true.
Ja, ich verstehe, was damit gemeint ist. Aber ich bin, wie gesagt, ich bin überhaupt nicht der vor allem von der Spätphase von TV Total überhaupt nicht der Riesenfan. Aber da tut man ihm meiner Ansicht nach Unrecht. Und das regt mich sowieso immer auf, wenn über Comedy gesprochen wird, als wäre es seine eigene Meinung. Der hat Witze gemacht, die vielleicht outdated waren. Das stimmt, aber diese Witze darfst du trotzdem machen. Das ist trotzdem nichts Verbotenes, was er gemacht hat. Ich glaube auch, dass er sich, wenn er heute eben eine Show hätte, andere Witze hätte schreiben lassen würde. Aber trotzdem zu sagen, vor 10 Jahren hat er diese Show gemacht, da hat er Witze gemacht und die aus heutiger Sicht genauso zu betrachten, ergibt meiner Meinung nach nicht so viel Sinn, weil eben es was anderes ist, wenn er eine Rede halten würde vom Bundestag und genau diese Inhalte so sagen würde in einer ernsthaften Rede oder ob er ein Comedy-Programm macht. Das ist bei allen Sachen so, das sage ich zu Felix Lobrecht, der da wieder in der Kritik steht, und zu allen anderen Sachen. Es muss schon erlaubt sein, in der Comedy zu übertreiben und Sachen ins Lächerliche zu ziehen, die vielleicht in echt gar nicht so lächerlich sind, aber trotzdem muss es erlaubt sein. Und deswegen finde ich, wenn jetzt einer eben seit Jahren raus ist, zu sagen, das Programm von dem damals würde heute nicht mehr funktionieren, ja, no shit, er wird es wahrscheinlich auch nicht mehr so genauso machen. Ich meine, seine Shows, die er jetzt hat produzieren lassen, die waren ja auch nicht genauso. Auch da hat man das schon kritisiert. Ich erinnere mich an den Free ESC, da war es zum Beispiel auch.
Ja, der war, ich finde den schrecklich.
Also diese Einspieler meine ich
ja. Ja, nur, ne? Ja. Weil es ist einfach so, man hat halt versucht, dieses Feeling von damals herzustellen mit diesen Einspielern. Das hat halt nicht funktioniert. Das war einfach nicht mehr der Zeit entsprechend und war, also ich fand es kacke.
Ja,
ganz ehrlich.
Ja, kann ich verstehen. Da wurde nicht genug erneuert und hat vielleicht auch Raab angezeigt, dass er da mehr machen müsste, wenn er es nochmal macht. Ich finde es unfair zu sagen, er passt nicht mehr in die Zeit, weil TV Total exakt genau das macht. Also auf einer etwas moderneren Schiene, und die traue ich Stefan Raab genauso zu. Also ich finde es Quatsch zu sagen, einfach anzunehmen, er würde es 1:1 genauso machen wie damals, ohne zu wissen, wie er es macht, weil eben TV Total gerade gut funktioniert. Das zeigen die Quoten ganz klar, dass es gut funktioniert.
Das ist für mich ein absolutes Rätsel.
Ja, aber es ist so, und da werden dieselbe Art von Witze, sag ich mal, Mann steht vor der Kamera und macht Witze übers Fernsehprogramm aufgrund von Aussehen, aufgrund von das und das und das und das. Das funktioniert immer noch. Wie gesagt, kann man unterschiedliche Meinungen sein, aber es funktioniert auf jeden Fall genauso. Mit nicht mehr der ganz harten Wortwahl vielleicht oder mit nicht mehr den ganz harten Gags wie von Stefan Raab. Und diesen Wandel, warum sollte den Stefan Raab nicht machen? Also, wie gesagt, das ist für mich so ein bisschen unfair, das immer zu behaupten. Auch wenn ich nicht der riesen Raab-Fan oder von seinem Humor oder von seinem TV-Total-Stand-Up oder was auch immer bin. Das finde ich immer so ein bisschen übertrieben. Ja, wollte ich noch sagen, aber Stefan Raab kommt zurück mit einem Boxkampf und oder mit mehr. Das kann man vielleicht so stehen lassen. Jetzt gehen wir zum Trash-TV-Highlight der Woche und zwar zu der endlich gestarteten Staffel von Prominent getrennt. Denn das war ja schon ewig in der Pipeline anscheinend und musste ewig zurückgehalten werden. Eventuell, ich weiß auch nicht, ob es da irgendwelche juristischen Bedenken gab oder ob man da irgendwie nur den richtigen Zeitslot irgendwie abgewartet hat. Es wirkt auf jeden Fall nicht so durchdacht, weil es schon seit Ewigkeiten, wie gesagt, angekündigt war. Ich glaube, November oder so gab es dann schon die Paare und ja, man hat nicht so ganz gewusst, wann es losgeht. Man hat dann ewig kein Startdatum. Jetzt ist es angelaufen am Mittwoch und wir haben die erste Folge gesehen. Kurzfazit, wie hat es dir gefallen, die erste Folge?
Gut, aber ein bisschen Schwung hat mir gefehlt. Ich weiß nicht, ob ich diese Teilung von es ziehen nur vier Paare ein und es geht in der ersten Folge wirklich nur um diese vier Paare und der Rest kommt erst später, ob mir das gefallen hat. Also war gut, weil die Pärchen, die eingezogen sind, hatten Feuer, hatten Spice, aber hinten raus wurde es dann ein bisschen langweilig. Also nicht langweilig, aber...
Also ich fand's gut, ich fand den Auftakt gut und fand vor allem, dass man ein bisschen mehr Mühe und ein bisschen mehr Sommerhaus-Energy da drin gemerkt hat. Also es war wesentlich hochwertiger produziert auf jeden Fall. Die Musikauswahl, die Off-Texte und so weiter, so gut. Also das war eben mehr Sommerhaus-Niveau. Und ich erinnere mich jetzt noch sehr genau, wie ich vor entweder zur ersten oder zur zweiten Staffel hier saß und gesagt habe, das ist irgendwie, man hat ganz oft irgendwie so Leerstrecken, man hört da oft keine Musik und man hat irgendwie das Gefühl, das ist so low-level produziert und mit ein bisschen weniger Budget. Ich habe das Gefühl, hier wurden nochmal ein paar Arbeitstage extra investiert, damit es nochmal ein bisschen mehr glänzt und so. Also ich finde, das macht absolut viel mehr her und kann auch sagen, dass dadurch für mich vor allem der Auftakt halt besser wurde. Also als in den letzten Jahren vielleicht auch. Mhm. Also mir hat schon ganz gut gefallen. Und obwohl da jetzt auch schon Paare dabei waren, die man eben schon zu Genüge kannte. Also die Paare, die jetzt eingezogen sind, Tommy und Sandra, Mike und Michelle, Kim Virginia und Emanuel,
Gina und Emily,
genau. Mhm. Da kennt man ja, also Mike und Michelle und Tommy und Sandra kennt man ja wirklich in- und auswendig. Wie die Paare dann da angekommen sind und wie das Ganze eingebunden war und so. Das war schon ganz geil eigentlich.
Ja, fand ich auch.
Mike und Michelle sind die Ersten, die ankommen und bestimmt auch die Präsentesten, haben einige TikTok-Reaktionen schon hervorgerufen. Wie können sie dem Mann noch eine Plattform geben und wie kann das überhaupt sein? Der aktuelle Beziehungsstand ist ja, also jetzt der aktuelle im Rahmen der Show ist getrennt auf jeden Fall. Sie sind prominent getrennt und sind in einem Stadium, wo was ist passiert? Sie hatten das Sommerhaus natürlich, sie hatten danach ja ganz öffentlich auch ihre Paartherapie da gemacht. Und dann hat Mike sie betrogen.
Ja.
Aber man würde das nicht annehmen, wenn man das so sieht, weil er hat irgendwie einen kompletten Hass auf sie und es ist wieder dieselbe Dynamik von wegen,
du darfst nichts und
er verbietet ihr Sachen, du darfst nichts und so. Sie ist... Ja, sie sagt ja geheilt oder sie ist ja auf jeden Fall therapiert.
She's living her best life.
Ja, ist so. Sie ist auf jeden Fall lauter als davor. Ja. Sie traut sich mehr Sachen. Sie ist selbstbewusster und gibt halt an so am Anfang, das, was mir da passiert ist, das wird nicht nochmal passieren, weil ich mich jetzt wehren kann. So.
Ja.
Und das ist so die Dynamik. Dass man aber halt nicht diese Betrugssache nicht so wirklich checkt, weil irgendwie ist es überhaupt nicht Thema. Michelle hat irgendwie wieder Bock auf Mike.
Ja, auch ganz schlimm. Und dann auch die erste Nacht, wie sie da so aneinander gekuschelt liegen. Dann macht er ihr Frühstück am nächsten Tag und sie verhalten sich exakt so wie im Sommerhaus, als wären die noch ein Paar. Also das war so anstrengend zu gucken. Aber auch gleichzeitig fand ich es so geil. Ich glaube, ich musste jedes Mal, wenn Mike im Bild war, musste ich lachen, weil jede Aussage, die er tätigt.
Jo.
Das war eh das Beste. Aber jede Aussage, die er tätigt, ist so absurd und so völlig drüber. Das macht alles. Es macht gar keinen Sinn, was er redet. Schon mal von vornherein überhaupt nicht. Ja, also, und er macht sich da einfach lächerlich. Es tut ihm nicht gut.
Dem tun ganz viele Sachen nicht gut, auf jeden Fall. Und man denkt ja, also man muss ja notwendigerweise teilweise denken, dass er das nicht ernst meinen kann, was er da sagt, weil das überhaupt gar keinen Sinn ergibt und weil dieses, das alles so über, unfassbar überzogen ist. Aber
Gespräch mit Tommy.
Ja.
Ja. Ich habe nicht verstanden, was er sagen will. Was war das für Aussagen? Irgendwie so, ihrem Ex-Freund hat sie gesagt, sie kommt um 4 nach Hause und mir hat sie gesagt, ja, sie kommt um 6 nach Hause. Okay, und was für eine Relation steht das jetzt mit was?
Und hä? Sie hat halt gesagt, dass er ihre Bilder liken muss, aber hat es nicht selber getan. Das war dann die andere Sache noch, die ihn so aufgeregt hat. Und also man weiß nicht, ob er dann noch andere Sachen in dem Gespräch aufgezählt hat, die jetzt nicht reingeschnitten wurden. Aber auf jeden Fall, wenn das so das Level ist an Sachen, über die er sich halt aufregt, dann ist es halt, dann ist es halt sehr lustig, wenn man dann sieht, dass er halt wirklich aussagt irgendwie, ich habe so einen kranken Hass auf diese Frau und da wirklich mit so einem Hals halt dieses Format reingeht, dann das ist, also und auch sein ganzes Ding von wegen, wir haben den Kampf der Reality Stars ja auch gesehen, wo er ja wirklich der Gescholtene war und da sich in einer Tour entschuldigt hat und dann gab es diesen geilen Zusammenschnitt, wie er jedem diese Story erzählt hat, weil er sich da wirklich reinwaschen wollte. Und das ist ja überhaupt nicht mehr sichtbar jetzt. Also nee. Promi-Büßen hat auch nicht funktioniert, muss man sagen. Die Therapie ist auch fehlgeschlagen. Vielleicht hat das so alles verschlimmert jetzt noch, dass Olivia Jones da irgendwie dafür gesorgt hat, dass er jetzt wieder der alte Mike ist. Weil er ist ja wirklich umgeschwungen in, ich hatte damals voll recht und dieses ganze, wie hat er einmal gesagt, diese Dinkel-Hafer-Mentalität Das, dieses ganze ich fühle und dieses ganze Birkenstock, das ist alles Quatsch und so und jetzt voll gegen so PC und das hasst er jetzt alles voll und er ist jetzt noch viel schlimmer, weil er jetzt irgendwie so, er ist einmal durch die Therapie gegangen und weiß es quasi so für sich, hat er herausgefunden, dass Therapie an sich Quatsch ist und dass er jetzt einfach der alte Mike wieder sein muss, weil ihnen überhaupt nicht hilft, das ganze Ding.
Ja, er fühlt sich auch einfach so geil und ist der festen Überzeugung, dass alles, was er macht, ist richtig. Er betitelt sich ja auch selber als Narzisst. Also er weiß anscheinend, wie toxisch er ist oder wie er drauf ist und sagt,
na, aber toxisch, das war das Ding.
Stimmt, er ist nicht toxisch, er ist Narzisst.
Ist wesentlich lieber.
Weil er gemerkt hat, dass er damit besser durchs Leben kommt oder irgend so eine Scheiße, hat er gesagt.
Ja.
Also so absurd, dieser Mann.
Wirklich. Ja, er ist halt in so einem komischen, also man kann sich ziemlich genau seinen TikTok-Algorithmus, seinen Instagram-Algorithmus ausdenken. Er ist halt in so einem Männerrechtsding, also so ist er jetzt drin, dass er da irgendwie so Andrew Tate-mäßig so durch die Welt geht. Und da jetzt eine ganz eigene Philosophie so hat, wie ihm alle Frauen wehgetan haben und wie das jetzt alles völlig Sinn ergibt jetzt im Rückblick nochmal und die ganze Therapiesache, vergessen wir alles und so und wie die mich alle hindrehen wollen, das ist alles Quatsch, Dinkelmentalität. Übrigens die einzige Gemeinsamkeit, die, oder wäre es nicht die einzige, aber einer der wenigen Gemeinsamkeiten, die Mike und Markus Lanz haben, dass sie von dieser Dinkelmentalität so sprechen. Ja, auf jeden Fall, das ist so deren Vibe so die ganze Zeit bei Mike und Michelle. Als nächstes kamen Kim, Virginia und Emanuel, die ja selber sagen, dass sie, ja, also 3-4 Monate mal zusammen waren. Diese Beziehung, die wir ja gar nicht mitbekommen haben, weil die ja in der Drehpause war, wo sie nichts sagen durften zwischen Bachelor in Paradise und dem Bachelor in Paradise Wiedersehen, wo dann im Bachelor in Paradise Wiedersehen ja schon knapp danach wieder Schluss war. Und man deswegen nur dieses eine Foto hat, jemals, wie die überhaupt nebeneinander sitzen. Ja. Ansonsten hat man von dieser Beziehung ja noch nicht mal was mitbekommen. Ja,
das ist auch das Geile. Diese Galerie, wo die Pärchen immer hängen im Haus, gibt es auch von denen kein gemeinsames Foto, sondern die mussten immer Bilder von Kim und Emanuel so nebeneinander photoshoppen, dass es so aussah, also dass es halt einfach in einem Rahmen zwei Fotos von denen sind.
Hier ist natürlich jetzt spannend, weil das ist ja eine Pre-Dschungelcamp Kim Virginia.
Ja.
Und ja, so einen Riesenunterschied merkt man jetzt gar nicht. Und ich finde, man merkt vor allem, dass sie jetzt den Fehler, den sie im Dschungelcamp später noch machen wird, quasi in der Chronologie, den macht sie jetzt hier auch, dass sie sich jetzt zum Beispiel auf Sandra so krass einschießt, jetzt in der ersten Folge zum Beispiel.
Ja.
Das, was sie dann auch mit Mike macht. Und dass sie quasi sich so ein Opfer sucht oder so einen Menschen sucht, wo sie denkt, okay, da Sendezeit, wenn ich da darauf hinarbeite und diese Szene, wie sie in der ersten Folge eben so auf Sandra da einredet, die nichts ihr gibt, sondern einfach nur so da sitzt und wirklich nicht mal sie anschaut und da wirklich auf sie einschimpft, das ist ja später genau das, was sie mit Mike so unbeliebt machen wird bei uns, weil das halt einfach dumm kommt, wenn du halt jemanden so dir rauspickst und dann einfach so drauf einschlägst und dann nichts zurückkommt.
Ja, ich finde es auch, also Das Dschungelcamp ist jetzt doch schon 2 Monate her und so viel habe ich von Kim Virginia jetzt nicht mitbekommen, aber...
Du hast ja aber schon 24 Tim immer noch abonniert, oder? Bist du seine
Mittlerweile bin ich da ausgetreten.
Aber wo ausgetreten?
Auf seinem Channel.
Aber dann müsstest du ja ein paar Sachen schon davon Kim
Virginia. Ja, aber halt nicht mehr so in der Intensität und mich regt sie aber trotzdem auf. Also ich merke einfach, die ist mir too much gerade. Wenn das Dschungelcamp jetzt nicht gewesen wäre, dann würde ich sie wahrscheinlich jetzt witzig oder unterhaltsam finden. Aber gerade denke ich mir so, nee, das ist exakt der gleiche Film, den sie geschoben hat im Dschungelcamp. Es ist zu viel. Braucht sie da gerade nicht.
Ja. Aber dass du jetzt bei 24 Tim ausgestiegen bist, da würde ich jetzt mal auch für Kim Virginia stellvertretend sagen, Loyalty. Ja. Ain't nothing like that.
Boah, Dennis, ain't nothing aber like weißt that. Du denn schon, dass er wieder eine Haus... Oder ich glaube, die hat jetzt stattgefunden. Ich habe es gar nicht verfolgt. Er hat wieder eine Hausparty gemacht, wo Leute jeden Alters bei ihm übernachten durften zu Hause.
Ja, seine Fans.
Ja, und dann
das hätte ich nicht machen sollen. Das hätte ich nicht.
Aber er hat es wieder gemacht. Und dann hat er eine Fragerunde gestartet. Und dann wurde so gefragt, ja, dürfen da wirklich, also darf ich als 12-jähriger Junge auch kommen? Ja, natürlich. Und ich telefoniere da nur einmal kurz mit deinen Eltern, ob das in Ordnung geht. So willst du mir, dann in der nächsten Slide, es wird auch Alkohol geben. Das heißt, ich weiß jetzt nicht, wer da war, keine Ahnung, vielleicht war es auch total harmlos. Aber das heißt, da können Leute von 10 bis 99 Jahre zu ihm nach Hause kommen und mit ihm feiern und dann sind da 5 besoffene Erwachsene und irgendwie ein Minderjähriger oder eine Minderjährige, die dann mit denen chillt? Hä? Wie krank ist dieses komplette Konzept eigentlich?
Ja, sollte man mal eine Kamera draufhalten und RTL Plus übergeben. Vielleicht schon passiert. Aber die sind auch zusammen, oder?
Ja, sie lernen sich gerade kennen und dann schauen sie mal, was wird.
Ja, sie schauen mal, was wird, bis das Sommerhaus ihr Casting abgeschlossen hat, denke ich jetzt mal. Ja, also Kim Virginia, wie gesagt, ist die Frage sozusagen, ob sie dieselbe wäre, wenn sie jetzt nach dem Dschungelcamp da reingehen würde. Ich würde die These aufstellen, nicht ganz vielleicht, weil sie vielleicht dann doch irgendwie aus dem Fehler gelernt hat. Aber ja, hier ist es ein bisschen mit unserem Wissen lustig zu sehen, wie sie da so reingeht. Sie ist natürlich ansonsten wieder Kim Virginia und sehr präsent und hatte manchmal auch eine ganz coole Rolle, so dass sie Fragen gestellt hat, die keine andere stellt, zum Beispiel gegenüber von Mike und Michelle.
Das ist halt geil, dass sie einfach direkt ist und sich nicht scheißt. Also sie fragt halt einfach.
Bist du nicht der kleine Toxic-Dude-Bisschen? Das war die Frage. Ja, und dann war das eben mit, ich will lieber Narzisst genannt werden. Das ist mir lieber. Ja, also das sind die beiden. Danach kamen Gina und Emily. Gina, die wir von Big Brother natürlich kennen, das verschwiegen wurde bei Prominent getrennt, sondern man kennt sie ja nur von Ex on the Beach und von Couple Challenge. Aber jetzt auch durch Prominent getrennt. Und ihre Partnerin ist die einzige im kompletten Cast, die davor in keinem Format noch war. Emily.
Da ist noch was offen, würde ich sagen.
Bei dir?
Zwischen denen.
Ach so. Ja, bei dir ist auch was offen, weil du hast eine offene Wunde quasi von ihr, oder?
Von Gina?
Nee, von Emily. Du hast sie doch gehasst, als wir das geguckt haben.
Ja, weil sie mich voll genervt hat. Ja. Sie hat nicht aufgehört. So, ich glaube, irgendjemand hat das sehr gut analysiert. War es Kim Virginia, die gesagt hat, dass bei Emily da auf jeden Fall noch Gefühle sind und bei Gina eher nicht mehr. So sehe ich das aus meiner professionellen Sicht.
Aber wenn man sich da so anschreit, dann ist von beiden Seiten was da noch.
Ja, aber das war mir zu viel Rumgeschreie, zu viel offene Diskussionspunkte da noch.
Also ich finde es eine richtig bedenkliche Einstellung von dir, die du gerade hier zeigst, ehrlich gesagt. Bedenkliche Einstellung.
Ja, nee, also es war too much. Einfach da, die haben damit noch nicht abgeschlossen und es ist einfach nervig, wenn sowas in dieses Haus getragen wird, in dieser...
Ja, das ist fürchterlich, wenn der Konflikt ins Haus
getragen wird. Nein, aber es ist ja nicht, das nicht, aber einfach, die haben ja nur gestritten, die kamen da an und haben sich direkt angeschrien. Boah, da...
Ja, aber das ist ja das Schöne auch manchmal im Format, dass die ja wirklich zum ersten Mal wieder nach der Trennung aufeinandertreffen. Ist ja zum Beispiel auch beim nächsten Paar, so bei Tommy und Sandra. Also, dass man wirklich diese Konflikte anscheinend authentisch dann zum ersten Mal so sieht. Ne?
Nee, also ich kam damit nicht klar. Auch, dass sie da abends noch rumgeschrien haben und die anderen aus ihrem Zimmer sozusagen mitbekommen haben, dass sie da noch schreien. Aber nee, so, das ist mir too much.
Tommy und Sandra sind auch eingezogen und Tommy hat dieselbe Position ein bisschen wie Emanuel, den haben wir vorher ein bisschen übersprungen, dass er ja in einer neuen Beziehung ist und deswegen so den Distanzierten gibt und ist mir doch egal, was du hier machst und so. Und eher so, ja, wir müssen halt jetzt hier als Paar funktionieren, aber ansonsten hier Comeback und sowas völlig ausgeschlossen. Und Sandra, die ich noch nie mochte, die aber jetzt hier natürlich in so einer auch komischen Position ist, weil dazwischen auch wieder einige Sachen passiert sind mit Kim Virginia. Kim Virginia und sie haben einen Konflikt aus Are You the One? Reality Stars in Love, ja, weil Sandra da ja nicht so interessiert war, das Spiel gut zu spielen und Kim Virginia ihr vorgeworfen hat, ja, ey, hier geht's auch um Geld und so. Und da sind Wörter gefallen, da kann ich dich jetzt nicht mehr anschauen und so, und der sage ich auch nicht Hallo. Und da gab es eben den ersten Konflikt dann direkt beim Grüßen, dass eben Sandra Kim Virginia nicht begrüßen wollte und das hat sich dann eben durchgezogen. Kam dann zur angesprochenen Szene, dass Sandra da beim Essen saß, ja nicht so richtig in die Richtung schauen wollte von Kim Virginia und Kim aber nicht aufhören wollte, mit ihr zu reden, und dann ja Kim einfach losgelegt hat, so gesagt hat, du gehst wieder in deine Mobbing-Opferrolle und du brauchst dich nicht wundern, wenn jeder nur über dich drüber rutscht und Sandra dann irgendwann, gibt's bei dir auch einen Ausknopf, und Kim aber halt einfach die, erstens die rhetorisch bessere ist und zweitens auch die einfach halt völlig übertreibt und halt kein Ende kennt in solchen Situationen, die dann irgendwann so, du hast keine Responsibility und du hast auch keine Response. Du hast auch keine Response jetzt gerade für mich. Und so. Also das ging dann ewig. Genau, aber zurück zu Sandra und Tommy. Da ist halt das Ding, dass Tommy gerne würde, dass sie gut in den Spielen sind und sich halt da immer saven und einfach ja einigermaßen vielleicht Chancen auf das Geld am Ende haben, weil beide ja doch sportlich sind und jetzt auch nicht doof sind wahrscheinlich. Wenn da nicht Sandra wäre, die mit jedem irgendeinen Streit hat. Ja. So. Weil es ist ja auch noch bekannt, es kommt ja noch Max, ne?
Ja, und mit Max hatte sie ja auch nach Are You the One, Reality Stars in Love wohl irgendwas am Laufen. Auch offensichtlich nicht mehr. Also das war auch irgendwie von kurzer Dauer. Irgendwie fand ich das so nett, wie Tommy das gesagt hat. So, Sandra, bitte versuch wenigstens, dich gut zu stellen mit den anderen. So, er war wirklich sehr verzweifelt, weil er, ich weiß nicht, warum ihm das nicht vorher eingefallen ist, aber anscheinend hat er das da gecheckt, dass er mit Sandra jetzt nicht unbedingt die besten Chancen hat, wenn es ums Nominieren geht und so, dass sie wahrscheinlich bei vielen auf der Abschussliste stehen wird.
Nachdem dann alle eingezogen waren, gab es das erste Spiel. Ist jetzt nicht wahnsinnig spektakulär gewesen. Liebesschaukel kennen wir schon aus verschiedenen Variationen. In luftiger Höhe müssen die Sprichwörter vervollständigen und so, habe ich mir jetzt nicht groß was mitgeschrieben. Außer halt ja, die Performance von Mike, die natürlich spannend war. Aber ja, also es war sehr hoch und ich meine, wir kennen seine Probleme. Das heißt, er hatte halt seine Starre. Ne? Deswegen, es ging nicht.
Es ging einfach nicht.
Ja.
Fand ich aber dann auch geil von den anderen, wie sie gesagt haben, weil man verliert ja 10.000 Euro vom Gesamtgewinn, wenn du ein Spiel abbrichst, und sie haben es ja abgebrochen, wie die anderen dann gesagt haben, so, warum bist du nicht einfach die halbe Stunde drauf stehen geblieben?
Dreiviertelstunde, glaube ich.
Ja, oder Dreiviertelstunde und hast halt gewartet, bis die Zeit um ist und du sozusagen eh verlierst, warum musstest du es
abbrechen? Er hatte seine Starre, hallo.
Ja, und dann kann er sich ja eh nicht bewegen, kann er ja auch oben stehen bleiben.
Ja.
Und
wobei ja genau das der Vorschlag übrigens war von Michelle, ne, einfach sitzen zu bleiben. Aber nicht mal das hat er ja hingekriegt.
Ja.
Also.
Aber am geilsten fand ich in dem Zusammenhang die Aussage von Emily, dass 10.000 Euro ihr Halbjahresgehalt sind. Also wie überlebt die Frau, wenn 10.000 Euro ihr Halbjahresgehalt sind?
Das verdiene ich nicht mal im halben Jahr.
Ja, das war ja was. Von was lebst du?
Auf jeden Fall gab es einen Gewinner in diesem Spiel oder GewinnerInnen, und das waren Kim und Emanuel. Sie sind dann, das wurde so ganz komisch formuliert, sie haben, glaube ich, noch nicht mal irgendwas gewonnen.
Nee, ich glaube, die
vorerst
anderen
spielen sind sie das, die Erstplatzierten, genau, oder sowas.
Weil die anderen wahrscheinlich das Spiel auch noch spielen.
Genau,
wenn sie
genau. Ja, stimmt, das war im letzten Jahr, deswegen weiß ich nämlich noch, weil es war im letzten Jahr genauso, dass es so getrennt war, und dann hat man zweimal dasselbe langweilige Spiel in der ersten Folge, also in den ersten zwei Folgen gesehen. Ja, das wird jetzt uns nächste Woche nochmal blühen. Aber dann war eben diese Situation, die du gerade schon angesprochen hast, also das Haus ist sauer auf Mike, weil er quasi abgebrochen hat, allen 10.000 Euro weggenommen hat und so. Und dann ist er natürlich in eine angeschossene Position, weil er ist derjenige, der es verkackt hat. So, er kann jetzt nicht sagen, ja, Habe ich nicht verkackt, denn du hast es verkackt. Aber es kann er natürlich trotzdem nicht auf sich sitzen lassen. So. Erstmal hat er gesagt, das Grundproblem mit diesem Spiel war natürlich, dass wir uns nicht gegenseitig vertraut haben. Das ist eine super Aussage dafür, dass er Minuten vorher da noch gesagt hat, irgendwie, ich habe meine Starre, es geht nicht. Und natürlich, dass es in die 10.000 Euro jucken mich halt eh nicht, weil das sind halt, also die habe ich mit meiner Gage halt doppelt und dreifach wieder drin und ich kann auch nichts dafür, wenn die mit 10.000 Euro, wenn das halt deren Gage ist und so. Also ist mir im Prinzip wurscht, ob ich rausfliege, ist mir egal. Mit meiner Gage kann ich drei davon bedienen, hat er dann zu den anderen gesagt. Ja, wurde dann eben wieder sauer, wie es immer so ist, dass wenn er auf sich selbst sauer ist oder auf irgendwas anderes sauer ist, dass er diesen kompletten Hass auf Michelle wieder fokussiert und dann Sachen sagt wie, wenn hier gewisse Dinge passieren, leake ich dich komplett, was auch ein geiler Satz ist. Und ja, Michelle hat ja nichts weiter getan, als quasi erklärt, woran das liegt quasi, dass er halt einfach da in diesen Situationen komplett zumacht und man dann einfach nicht mehr da durchkommt und er dann einfach stur ist auch und da nicht, er kriegt es nicht hin. Kim Virginia hat auch richtigerweise gesagt, ja, aber das heißt ja, dass wir dich so schnell wie möglich raushauen müssen, weil wenn du solche Spiele grundsätzlich nicht kannst, dann wie soll das hier was werden, wenn du da immer in deine Starre verfällst? Am Ende noch der Satz, bleib bei dir, Mike, nicht einbrechen. Ja. So typische Sätze, die man eigentlich eben aus dem Sommerhaus kennt, wenn da irgend so ein Psycho so irgendwie in der Ecke sitzt und irgendwie ja, sich selbst versucht, irgendwie noch zu motivieren.
3 Jahre meines Lebens habe ich verschwendet.
Ja, das erinnert mich so ein bisschen an Kubi damals, wie er gesagt hat, ich bringe das für uns in Ordnung, ich schaffe das. Nachdem er André Mangold angespuckt hat. Ich bringe das für uns in Ordnung. Mach dir keine Sorgen. 5 Minuten später war rausgeflogen. Ja, also das zu Prominent getrennt, 1. Folge. War auf jeden Fall einiges los. Nächste Woche dann natürlich mit neuen Leuten, die nochmal einziehen. Leider kein Silver in der Staffel dabei oder jemand in seiner Art, aber wir haben natürlich Max, der da auf Sandra treffen wird. USW. Off-Stimme habe ich eine Sache mitgeschrieben, weil ich eben da mittendrin bemerkt habe, hups, die haben jetzt auf einmal doch den Reimstil auch etabliert. Und ich habe mich, wie gesagt, nicht so richtig getraut, manchmal Stopp zu sagen und dann wieder zurückzugehen.
Das ist so fake, wirklich.
Aber ich habe einen Satz, habe ich mir getraut mitzuschreiben, und zwar, weil ich den in der Zeit geschafft habe, Zeit für die getrennten Prominenten, den lieblos Beieinanderschlaf zu beenden. Ja, das war's. Aber ansonsten bedankt euch bei Anni, dass ich jetzt nicht hier mehr zitieren kann. Nein. Big Brother,
yes.
Ja. Wir schauen das immer noch.
Man kann es kaum glauben.
Aber ich habe jetzt letztens wieder einen Artikel gelesen bei TV Wunschliste von unserem sehr verehrten Kollegen Glenn Riedmeier von TV Wunschliste, den wir auch bei der großen Branchenfeier in Hamburg kennengelernt haben, der geschrieben hat der immer nachgefragt hat bei Kevin Körber von Sat.1, wie es denn gerade so aussieht mit den Aufrufzahlen von Big Brother. Und Kevin Körber sagt, die sind überdurchschnittlich gut. Das ist der beste Start eines Reality-Formats irgendwie in der Geschichte und so.
Okay.
Meist aufgerufen und anscheinend läuft es ganz gut, überdurchschnittlich auf jeden Fall. Und die TV-Quoten, die bei Sat.1 sehr unterdurchschnittlich sind, die sind anscheinend keine Anzeichen dafür, dass es digital nicht läuft. Sind wir froh, dass es gut läuft, weil ich schaue es immer noch ganz gerne, wie man bei uns sagt. Oder wie Sandro sagen würde, deswegen bin ich wahrscheinlich gerade abgedriftet. Ja, wir müssen eigentlich in dieser Woche nur darüber reden, dass mittlerweile, also seit dem letzten Mal, als wir darüber geredet haben, 4 Leute rausgeflogen sind.
Ja.
Also einmal gab es irgendwie dann zusammen die Spiegel-Push-Benachrichtigung und die SZ-Eilmeldung, dass Sandro und Moritz das Experiment verlassen haben. Das war bei beiden irgendwie merkwürdig, weil es halt der gleiche Grund war. Also die können einfach nicht mehr.
Mein Körper macht nicht mehr mit.
Ja.
Wenn mein Körper sagt, es geht nicht mehr, dann muss ich einfach aufhören.
Ja, bei Moritz, da war es ja wirklich von Anfang an so, dass er...
Er kann nicht der lustige, echte Moritz sein.
Ja, aber er hat ja auch ganz am Anfang hatte diese Schlafprobleme, dass er nicht schlafen konnte.
Ja.
Und dann hat er eben dieses, kann nicht der das richtige Moritz sein. Das finde ich zum
Beispiel, also sorry, jetzt mal völlig off-topic von dem Thema, aber...
Achso, du willst über eine andere Show reden kurz.
Nein, aber so Sandro Moritz, aber generell das Thema Schlafen, weil die ständig sagen, sie sind so übermüdet und die Nächte sind immer so kurz und bla... Hä, was passiert danach?
Nee, aber das ist ja wirklich so, du brauchst ja nur den Livestream schauen. Die sind ja um 2 noch wach oder so.
Ja, okay, sie sind um 2 noch wach. Und wann klingelt der Wecker?
Ja, halt, wenn es hell wird.
Ja, und wann wird es hell? Um 8 oder so.
Ja.
Ja. Also als wären jetzt 6 Stunden nicht
wir genug Schlaf. Das sind unter der recommended Zeit an Stunden, die man schläft. Ich finde das auch normal, aber nicht alle Leute.
Ja, das finde ich immer.
Ja, dass dieser Satz von dir kommt, ist dann auch geil. Also, Schlaf, Anni. Die ist jetzt hier diejenige, die Leute kritisiert, dass sie einfach mehr Schlaf brauchen. Alles klar.
Okay, sorry, ja, wir können wieder zurück.
Alles zurück. Also Moritz, da habe ich es ein bisschen verstehen können, weil er wirklich einfach, der hat nicht fit ausgesehen, nicht fit
gewirkt. Der hat das ja auch schon lange gesagt, dass er
eigentlich schon lange etabliert. Aber Sandro war es halt so, der hat halt stetig, jeden Tag hat er irgendwie verkackt, hat er irgendwie sich die letzten Allianzen verspielt, der war einfach unbeliebt da drin. Ja. Und hatte da deswegen natürlich auch keine geile Zeit. So, er hatte seine eine Verbündete, Maxim, ansonsten war der einfach nicht beliebt.
Ja.
So, und dann ist es ja auch so, dass es natürlich psychisch einfach einen vielleicht an die Grenze bringt, da immer so der Außenseiter zu sein. Deswegen kann man das vielleicht auch verstehen, aber in seinem Fall ist er ein bisschen selbstverschuldet, will ich nur damit sagen.
Ja.
Ja.
War ich jetzt auch nicht traurig drüber, dass er gegangen
ist. Ja, ich war halt nur in dem Sinne traurig, weil ich mir denke, je weniger Menschen, desto weniger Konfliktpotenzial, desto langweiliger kann es halt auch werden.
Ich finde es spannend, dass sie, weil es sind jetzt doch 3 insgesamt freiwillig gegangen, dass sie niemanden nachschicken.
Ja, ich habe auch in meinem E-Mail-Postfach mal geschaut, da lag keine Notbenachrichtigung drin, dass sie doch noch jemanden brauchen oder so. Auf jeden Fall, nee, also haben sie von Beginn an gesagt, dass es keine Nachrücker geben wird und dabei bleiben sie jetzt, keine Ahnung. Ich würde an deren Stelle auch drüber nachdenken, weil jetzt ist ja noch jemand ausgezogen, Maxim, auch jemand, der viele Konflikte gebracht hat und jetzt, weiß ich nicht, also klar gibt es noch Konflikte und klar gibt es noch, aber
solange Angela da drin ist,
ja,
mache ich mir gar keine Sorgen.
Ja, aber wie lange ist sie noch drin? Erstens das und zweitens ist es ja trotzdem schon jetzt diese Peer Group, weil die beiden, Sandro und Maxim, waren ja schon eher die Außenseite, also was man ganz klar sagen konnte. Also wenn jetzt dann auch 1, 2 rausfallen, so ein Kevin und so eine Angela zum Beispiel, da gibt's immer, du kannst ja nicht jeden Tag diese Frauke und Markus-Sache erzählen. Das geht ja nicht, also du kannst ja nicht jeden Tag dasselbe machen. Mhm. Ich weiß nicht, also irgendwann wird's halt allein schon personell wenig einfach. So, also ja, die werden jetzt
noch bestimmt jetzt ein paar Wochen mal einstreuen, wo keiner rausfliegt einfach.
Ja. Ja, denke ich auch. Jetzt ist trotzdem Jima rausgeflogen auch noch, nach diesen ganzen Abgängen.
Naja, sie ist vor Maxim ist sie ja rausgeflogen. Ja. Und dann eine Stunde später setzt sich Maxim ins Sprechzimmer und sagt, ach ja, übrigens, ich würde jetzt gern freiwillig gehen. So, hä? Wenn du unbedingt gehen willst, dann geh doch vor der Entscheidung.
Ja, ich weiß nicht, ob das vertraglich wieder irgendwelche Gründe hat, dass man dann irgendwie irgendwas nicht bekommt oder irgendwas nicht darf oder so. Wenn man eben freiwillig geht und so, dass dann einfach sie sagen wollte, ich will nicht freiwillig gehen, sondern ich will rausgewählt werden. Ja, aber für Sat.1 natürlich maximal ärgerlich. Sie haben jetzt einfach eine Bewohnerin verloren, die sie so hätten nicht verloren wahrscheinlich. Sie hätten wahrscheinlich die Rauswahl gecancelt, nehme ich mal an. Ja, und jetzt denke ich auch, dass es mal länger kein Rauswähl-Dings gibt, weil du kannst halt drin gerade nicht so richtig auf Leute verzichten. Also das ist schon das Thema. Ja, zu den Konflikten da müssen wir jetzt gar nicht so viel, glaube ich, sagen. Was in der Big Brother Community, glaube ich, schon ein Thema ist, ist das Haus an sich, weil, und das sehe ich auch so, es ist einfach ein bisschen langweilig im Sinne von, du hast da kaum Raum für dich. Und ich glaube auch, dass das ein bisschen für Sandro und für Moritz ein Thema war, dass du dich überhaupt nicht zurückziehen kannst.
Ja.
Auch Maxim und Sandro, die ja ständig Einzelgänger waren, sitzen trotzdem ständig in der Gruppe, weil gar keine Möglichkeiten im Haus da sind, dass du irgendwo mal einzeln sitzt. Jetzt haben sie diesen Waschraum da mal für sich entdeckt, wo so ein paar Einzelsachen passieren, wo man so ein bisschen lästern kann. Aber ansonsten, selbst in so Szenen wie Kevin und Matteo, die da draußen da immer rummarschieren, da stehen ja auch mal 18 Figuren daneben. Also,
das fand ich so geil bei der 2020er-Version, wo die diesen Garten ja wirklich hatten. Und dann gab es auch, die hatten so Aufgaben wie, jetzt kümmere ich mich um diesen Hühnerstall und keine Ahnung so.
Ja.
Das finde ich so geil, wenn die wirklich so auch noch so Aufgaben, also einfach, es passiert ja nichts untertags.
Ja, sie es haben, gibt schon eine Wochenaufgabe.
Ja, eine Wochenaufgabe, die 2 Tage dauert. Das ist auch keine Wochenaufgabe. einfach Dinge, die sie untertags machen müssen, irgendwie sich um Lebewesen kümmern oder keine Ahnung, weißt du, was ich meine? Irgendwie, ja, dass da so ein bisschen Sachen passieren einfach.
Ja, irgendeine Geheimaufgabe oder sowas, die jemand mal, ja, hat oder irgendwas.
Ja.
Ja, die Wochenaufgaben, die sind schon okay. Auch dieses ganze Einkaufen ist natürlich immer ein Konfliktthema. Aber ansonsten ist es relativ wenig, das stimmt, was passiert. Und da könnte man ein bisschen kreativer sein. Ja, es ist relativ viel Love Triangle und wer liebt wen, wer schläft neben wem, wer kuschelt mit wem und so. Und das ist mal interessant, aber wie gesagt, Frauke und Markus, die Sache wiederholt sich jetzt halt schon sehr lange. Und alles, was mit Wuschelboy, wie heißt der?
Christian
passiert, ist sowieso völlig langweilig für mich.
Also, dass Maya den gut findet, das ist das Größte.
Ja, aber ich finde halt auch Maya nicht gut. Also, ich finde, Maya ist mit die größte Enttäuschung in dem ganzen Cast, weil sie eigentlich so viel versprochen hat. Aber dass sie jetzt einfach so eine plain Personality ist, die sich von Christian beeindrucken lässt, ist so eine riesige Enttäuschung, finde ich.
Ja.
Also wirklich.
So, ich hatte voll die Hopes in sie. So sie, die ihr, ja, eigenes Restaurant da hat und das ganz alleine managt mit 25 und so.
Ja.
Und dann ist Christian,
ja, so, es ist ihr, so eine Enttäuschung einfach.
Ihr Love Interest, so why?
Ja, deswegen, ich nach wie vor tue ich mich schwer mit den Favoriten, mit den Sympathieträgern. Und ich bin ja jetzt schon seit einigen Wochen bei Taube als Sympathieträgerin.
Ja,
da bleibe ich auch weiterhin.
Das ist auch gut.
Die ist zwar auch laut und alles Mögliche, aber es ist trotzdem in Ordnung, wie sie so manchmal sich positionieren. Und ich muss sagen, mittlerweile ist Kevin, wenn ich so an die großen Konflikte denke, dann bin ich eher auf seiner Seite. Also weil ich halt Jael, sorry, aber ich hasse die wirklich. Ich kann Jael überhaupt nicht haben. Also sie hat ein paar gute Szenen gehabt, haben wir auch hier gesagt, im Konflikt mit Sandro und so, was sie da alles so angesprochen hat. Aber die ist so langweilig, die ist so uninteressant auch noch. Also wirklich, ich verstehe überhaupt nicht, wie sie das Casting gemacht hat, weil die hat doch nichts, was irgendwie interessant ist an ihr. Deswegen bin ich pro Kevin, weil ich halt gegen Jael bin. Ich finde auch diese scheiße Nikos und Jael-Sache todespeinlich,
oh,
jedes Mal.
Ja, aber komm schon, Nikos. Mann,
ja,
der ist
Koshi.
So süß. Ich liebe den, wirklich. Allein, dass
den verstehe ich. Ich akustisch habe ich Probleme.
Koshi nennen. Oh, ich finde, der
ist
28.
Kaum, was er sagt.
Das, oh, packe ich nicht. Aber das, oh, den finde ich so süß. Ich glaube, das, ja, den habe ich in mein Herz geschlossen.
Ja, weiß ich nicht. Und dein Favorit ist mittlerweile.
Ja, ja, also ich hatte so einen Anflug an Sympathie, was Matteo betrifft. Ich weiß nicht, ich fand ihn ja am Anfang richtig kacke. Da hat er mich schon genervt, weil er am ersten Tag mit seiner emotionalen Geschichte da eingestiegen ist und mir so ein bisschen too much war. Aber mittlerweile.
Es fallen hier die Masken. Die Masken fallen hier jetzt jeden Tag.
Hallo, kann er doch nichts dafür.
Nee, was denn? Ich habe gar nichts gemacht.
Ich glaube, er ist ein wirklich sehr empathischer Mensch. Also er merkt immer, wenn es anderen Leuten schlecht geht, er kommt dahin, er ist für die da. Das finde ich sehr sympathisch. Finde so seine Freundschaft mit Kevin so ein bisschen, die stört mich, weil er einfach, Kevin glaubt er alles.
Ja, aber nee, aber das ist ja genau andersrum. Ich finde, Matteo ist doch genauso falsch oder genau das, was er Kevin vorwirft, macht er ja genauso. Also deswegen verstehe ich überhaupt nicht, warum er auf so einem hohen Ross sitzt und dann meint, über Kevin die ganze Zeit so lästern zu müssen. Er macht doch genau dasselbe.
Ja, aber irgendwie, ich weiß nicht, habe ich schon das Gefühl, dass er von Kevin beeinflusst wird.
Andersrum ist es
doch
voll. Natürlich. Also wenn einer der Alpha-Male ist in dieser ganzen Gruppe, dann ist es doch Matteo, der vor allem beachtet wird. Er ist der Silberrücken, er ist der dezidierte Gewinner.
Aber in seinen, also Kevin ist doch immer derjenige, der kommt mit seinen Lästereien und der hat das und der ist falsch und hier und da. Und Matteo da voll beeinflusst mit seiner,
ja,
Meinung.
Nein, aber Matteo, der ständig, ja, stimmt, die total. So, also der,
ja, weil
ständig
er Angst hat.
Ja, genau, weil er Angst hat. Der doppelt so alt ist wie er. Die hat Angst vor Kevin, genau.
Hallo, so alt ist er jetzt auch nicht. Naja, auf jeden Fall noch mein persönlicher Tipp, wenn ihr Bock habt zu lachen und ein bisschen unterhalten zu werden, dann geht mal auf den Account von Matteo auf Instagram. Der wird von seiner Tochter geführt. Die macht immer so Fragerunden in den Stories und als Hintergrundbild bei diesen Fragestickern ist immer Matteo oberkörperfrei. Und so richtig schlecht bearbeitet, so viel zu krasser Kontrast und alles. Also sehr amüsant.
Ja. Schauen wir mal, wie es weitergeht bei Big Brother. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Ob da irgendwann noch Bewohner da sind oder ob dann irgendwann alle ausgezogen sind, bevor die Staffel...
Oh, aber sorry, eins muss ich noch sagen. Ja. Wie süß war diese Eierbetten, diese Eiertoilette. Das war das Süßeste, was ich seit langem gesehen habe. Ich bin gestorben, als ich diese Folge angeguckt habe. Das war so niedlich, diese Betten, diese Mini-Betten auf diesem Tisch, diese Mini-Toilette. Oh, ich bin gestorben.
Wir haben ja auch eine Mini-Toilette, glaube ich, oder?
Ja, was ist mit der eigentlich? Ja. Die liegt da jetzt auch schon 2 Monate.
Ich habe zum Geburtstag geschenkt bekommen. Wir gehen zu den News oder zu der News. Ich habe nämlich nur eine und zwar zu deinem Lieblingsformat. Ich kenne wirklich niemanden, der das Format so sehr hasst wie du, die Massinger. Ja. Das finde ich ja absolut übertrieben, dass du das so hast. Denn die 10. Staffel startet jetzt am Samstag.
Das ist so krank. Seit wie vielen Jahren gibt es Massinger?
Seit es diesen Podcast gibt.
Seit 5. Ja?
Ja.
Und es sind 10 Staffeln, ja. Also 2 pro Jahr. Ja. Merken die selber mal, dass es ein bisschen zu viel ist einfach?
Es ist anscheinend too much. Nicht, ja. Ich glaube, es ist trotzdem noch für ProSieben, muss es sich ja lohnen quasi, weil sie nichts anderes haben, was anstelle von Masked Singer so viele Samstage im Jahr füllt. Deswegen muss es gerade Masked Singer sein. Und deswegen, weil es eben so oft läuft, muss man sich ja laufend neue Sachen ausdenken. Oh. Die eine Sache ist ja, dass Ruth Moschner nicht mehr im Ratepanel sitzt, sondern Paulina Roginski, Rick Cavanian und jetzt in der ersten Folge Max Giesinger, wie man gesehen hat schon. Aber es gibt eine radikale neue Errungenschaft jetzt in dieser Staffel. Und zwar neben dem festen Cast an Masken und Kostümen gibt es jetzt eine neue Maske und zwar das Mysterium. Und das Mysterium wird in jeder Woche ein anderer Promi sein. Das heißt, es gibt pro Folge 2 Demaskierungen. Einmal ein bestehender Promi aus dem Cast, der jedes Mal dabei ist, und das Mysterium, das immer am Ende der Folge
revealed wird. Was ist das für ein Schwachsinn?
Wieso?
Was soll das?
Wieso? Jetzt ist ja die Möglichkeit, dass
Riesen-Promis... Ja, aber man kommt da doch nie drauf.
Ja, aber das macht es ja so spannend.
Nein, dann ist es langweiliger. Dann habe ich ja gar keinen Bock mitzuraten, weil ich ja eh weiß, am Ende der Folge wird das eh revealed, wer da drunter ist.
Ich denke mal, dass diese Person dann deutlich leichtere Hinweise bekommt, wie es ja zum Beispiel auch bei den Weihnachtsspecials
ist. Ja, oder überhaupt Hinweise. Das wäre schon mal ein Anfang, wenn nicht alles irgendwie ausgedacht wäre, was man da zeigt.
Wieso? Die Pütze steht für das Oktoberfest. Das hat doch Katrin Wille-Hohenstein damals gesagt. Ist doch klar. Ich finde es gut, weil das ist ja im Prinzip wie in Amerika auch mit diesen Wildcards, die dann auch eine Folge nur da sind. Und das sind ja dann meistens Promis, die eben nicht für eine komplette Staffel zusagen würden. Hm. Und diese Möglichkeit gibt es ja auch jetzt. Also nochmal ein anderes Promi-Level ist möglich. Wenn da jetzt in der ersten Woche irgendwie Walter Rottmann, der irgendwie damals mal bei Sturm der Liebe mitgespielt hat für 2 Staffeln, drunter ist.
Ja, dann
ist es langweilig.
Aber ich finde es trotzdem, nee.
2 Reveals pro Folge interessieren mich nicht.
Nein, weil das halt mit diesem Mysterium keinen Sinn ergibt. Also es ist mir zu blöd. Da habe ich gar keinen Bock mitzuraten, wenn ich eh weiß, nach 4 Stunden Show weiß ich eh, wer das ist.
Ich würde, das größte Problem bei der Masked Singer ist, dass man nach Woche 2 im Prinzip fast schon alle Masken kennt. Und dass man dann eben keinen Grund mehr hat, die restlichen Folgen zu schauen. Die erste Folge funktioniert für mich immer noch sehr gut.
Nee, die erste Folge ist die schrecklichste Folge. Gar keinen Plan, was überhaupt abgeht.
Ja, aber das will ich doch. Da kann ich doch noch mitraten. Da kann ich mir dann Theorien, da kann ich im Internet nachschauen, was sagen die anderen Leute.
Ja, aber das ist doch das Schöne. Das ist ja das. Du kommst nur noch drauf, wer das ist, weil das Schwarmwissen irgendwie durch 25.000 Ecken
rausfindet. Du kannst auch die Leute immer noch am Hören erkennen. Das hatten wir in pro Staffel jetzt auch immer ein, 2, 3 Masken, dass man einfach...
Das finde ich aber kacke. Die Prämisse war doch in der ersten Staffel, es gibt Hinweise und durch die Hinweise komme ich drauf, wer das sagt.
Nein, klar, man soll durch die Stimme erraten, wer es ist, unterstützt für die Kenner durch ein paar Indizien. Das war immer, also es geht natürlich darum, dass man Leute an der Stimme erkennt. Das ist natürlich der, also.
Ja, aber das finde ich so absurd, dieses System, weil ich habe doch nicht 25.000 Stimmen in meinem Kopf. Und um rauszufinden, wie diese Person singt, muss ich ja Recherche betreiben und irgendwie einen Clip finden, wie
muss ich nicht.
Ross Anthony mal 2008 irgendeinen deutschen Song gesungen hat, ja, damit ich dann draufkomme, dass das ja seine Stimme sein könnte. Erstens
ist genau das der Spaß daran, dass man sich eben auf die Recherche begibt.
Aber irgendwie muss ich ja drauf kommen, dass es überhaupt Ross Anthony sein könnte. Und da komme ich ja nur mit Indizien drauf.
Nein.
Aber wenn die Indizien scheiße sind.
Auf genügend Leute sind wir gekommen, nur durch die Stimme. Deswegen verstehe ich gar nicht, was jetzt.
Ja, aber vielleicht ist das auch mein persönliches Problem einfach, weil ich Leute nicht an der Stimme erkenne. Das macht für mich keinen Spaß. Und dann immer so, ja, das könnte XY sein, weil. So, ich habe doch gar keine Ahnung, wie die Stimme klingt. Wie kommt ihr da drauf? Warum habt ihr so viele Stimmen im Kopf? Warum wisst ihr, wie der oder die klingt?
Das ja, weil man natürlich in seinem Leben schon viele Leute gehört hat und ich finde es cool, dass man. Ja, Leute anscheinend so gut kennt, dass man sie auch dann erkennt am Singen. Hm. Ich finde es immer noch ein reizvolles Konzept.
So. Nicht in der Frequenz.
Ja, aber das ist jetzt ein ganz anderer Vorwurf, den jetzt gerade.
Ja, ich habe jeder Vorwurf. Also alles, was man sagen kann, sage ich. Weil
wir schauen es am Samstag und dann.
Nee, ich bin nicht da.
Was?
Ich bin wirklich nicht da.
Es gibt, wie gesagt, jetzt zwei Demaskierungen pro Sendung. Das finde ich grundsätzlich gut. Und dass man jedes Mal einen neuen Promi hat, dass man quasi jedes Mal wieder eine neue erste Folge hat, die für mich die beste Folge in der Staffel ist, ist grundsätzlich eine gute Neuerung, finde ich. Wir hatten ja schon Neuerungen von wegen, jetzt ist auch in der Maske eine Kamera. Ja, okay, was? Jetzt sehe ich irgendwie so ein ganz dunkles Bild, wo irgendwie jemand so ein Stück Stoff dagegen hält. Okay. Ja, also wir werden 14 Enttarnungen in dieser kompletten Staffel erleben. Das ist doch mal was. Hm. Ja, Euphorie. Mit dieser Euphorie können wir auch die Sendung beenden. Ihr könnt Anni gerne schreiben, warum The Masked Singer eine ganz tolle Sendung ist oder das Konzept absolut überzeugt bei X unter @AnniLovesU. Bei Instagram kann man den Podcast folgen unter @Fernsehen für alle. Bei Threads kann man es auch finden. Auch alles verlinkt in den Shownotes. Jetzt sage ich danke fürs Dabeisein.
Ja, ich danke.
Nächste Woche dann alles zur ersten Folge von The Masked Singer natürlich und zum Start von dem Kampf der Reality Stars und weiterhin so prominent getrennt natürlich. Ihr könnt jetzt schon mal abschalten. Wir müssen uns jetzt erstmal aufs Eierklo setzen. Bis dann.